Willkommen zurück zu Borgard spricht, heute mit Daniel Käser. Der Daniel ist wirklich leidenschaftlicher Synchronsprecher, Regisseur und Synchronbuchautor. Er ist zudem ambitionierter Mitgründer der Synchronisationsschmiede Köln Synchron. Toller Typ, tolles Gespräch. Let's go! Borgard spricht mit Daniel Käser.
Wenn du dann so Geräusche hörst vom Candy Crush oder so zwischendurch, dann weißt du, du müsstest vielleicht das Thema wechseln, weil mir langweilig wird. Ja. Ich habe heute Morgen beim Frühstück, meine Schwester hat mir das gestern geschickt und gesagt, hör dir das morgen beim Frühstück an. Uraltes Ding von Helge Schneider, von seiner Platte von 2007. Ich glaube, I Break Together oder so heißt die Platte. Er interviewt sich selber, aber eine Viertelstunde lang. Weißt du, kompletter Helge Schneider-Müll. So richtig dumm, aber richtig lustig halt, weißt du?
Bist du da ein großer Fan, oder?
Oh, ich bin
ein
großer Helge Schneider-Fan gewesen, ja. Auf jeden Fall früher. Jetzt folge ich es nicht mehr so irgendwie wie damals tatsächlich. Da habe ich mich echt gefreut, wenn die neue CD rauskam. Mhm. Das hat mich schon sehr geprägt irgendwie in meinem Humor auch. Otto Waalkes auch. Otto Waalkes Nummern vor meiner Zeit auch irgendwie so. Platten tatsächlich aus den 70ern, 80ern oder so habe ich damals gehört.
Von deinen Eltern vielleicht oder so.
Ja, genau, richtig. Habe ich auch auf Kassette damals noch gehabt, weil Plattenspieler durfte ich ja damals gar nicht bedienen. Aber ich habe mal damals als Kind, hat er irgendwann mal gesagt, baue jetzt mal einen Plattenspieler auf. Hatte immer ganz viele Schallplatten, hat er immer im Regal gehabt. Dann hat er irgendwann gesagt, ich baue jetzt mal einen Plattenspieler auf und jetzt lege ich mal eine Platte auf. Und er guckt diese Schallplatten durch, die er hören will. Die fehlten alle, die Schallplatten. Oh. Und er hat gesagt, wo sind denn die Schallplatten hin? Naja, hat er das halt vertagt auf ein nächstes Mal und dann irgendwann hatte meine Mutter mal irgendwie wieder sauber gemacht im Wohnzimmer, aber so richtig Deep Cleaning und hebt den Teppich an, weil sie da drunter mal
sauber
Ich hatte als Kind irgendwie dann wohl als 2-3-Jähriger alle Schallplatten rausgeholt und alle unter den Teppich geschoben und meine Eltern sind monatelang auf den Schallplatten rumgelatscht.
Oh, da hat sich dein Vater sicherlich auch bedankt, oder?
Ja, absolut, natürlich.
Schon als Kind ganz groß im unter den Teppich kehren.
Hast du auch so ein Comedy-Idol oder?
Comedy-Idol habe ich tatsächlich, glaube ich, eigentlich nicht. Ich war, also klar, das was du gerade auch erwähnt hast, Helge Schneider, Otto, das fand ich natürlich auch als Kind nicht schlecht. Wobei ich da, also sagen wir es mal so, ich hatte als Kind oft so dieses, so, wenn es so sehr deutsch war, dann hat es mir als Kind irgendwie oft nicht getaugt. Und das hat
meinst
sich
du,
so
wenn es so Pants waren, wenn es so Wortwitze waren oder was meinst du mit Deutsch?
Nee, aber einfach so dieses deutsche Humor. Ich meine, will ich nicht Helge sagen, dass Helge Schneider der deutsche Humor ist. Der ist ja, der ist dafür ist das viel zu gut. Das wäre echt, das wäre schrecklich, wenn ich das behaupten würde.
Meinst du so eher die Kabarett-Politschiene oder was meinst du dann vielleicht?
Ja, so mehr so im großen Ganzen eigentlich. Irgendwie so, wenn einfach so diesen Kulturraum bezogen irgendwie. Das vielleicht war das einfach so und damals nicht so meins. Ich, mein Gott, war halt leider auch ein schreckliches Fernsehkind halt irgendwie.
Ich wollte gerade sagen, du hast ja nicht mit 6 Jahren stattdessen dann irgendwie George Carlin gehört oder
nein,
so.
Nein, habe ich auch nicht. Aber das, was man, also, sagen wir so, das alles, was dann im Fernsehen so rauf und runter lief, habe ich mir dann reingezogen. Und da waren es halt öfters halt die, nicht die deutschen Produktionen, sondern eher so aus anderen Ländern, die ich dann interessant fand.
Aber dann auch meistens Zeichentrick wahrscheinlich als Kind.
Auch. Ja, natürlich auch Zeichentrick, klar.
Ich habe früher immer meiner Mutter gesagt, wenn ich Fernsehen gucken durfte, ich will aber unbedingt was Buntes sehen, habe ich immer gesagt. Das war für mich Zeichentrick, weil ich fand früher Realsachen komplett langweilig.
Ja, echt?
Ja, also ich rede jetzt wirklich vom Kindesalter, ne? Jetzt nicht 12 Jahre oder so, da durfte ich auch selber bestimmen, wenn ich Fernsehen gucken darf, glaube ich zumindest.
Ja. Also da gab es bei dir auch schon aber richtig Regeln, ja, du durftest nicht immer und so.
Ja, anfangs schon. Ich meine, es gab ja damals auch tatsächlich noch so Anfang der 90er noch nicht so viele Sender. Ja. Und es gab ja auch, dann hattest du irgendwie 3 Videokassetten, da war Charlie Brown drauf, Tom und Jerry und so. Da konntest du dir das immer wieder angucken, wenn du wolltest. Oder du musstest halt irgendwie dann warten, bis Bim Bambino kam.
Stimmt.
Oder wie heißt es, Disney Club, noch kam ja noch vor Tiger in den Club.
Ja.
Das waren ja feste Zeiten damals noch. Ne?
Das hast du recht. Wir sind ja auch ungefähr derselbe Jahrgang. Du bist 85, glaube ich, ne? Ich bin 86. Also wir liegen jetzt echt ganz, nur gar nicht so weit auseinander. Da haben wir jetzt wahrscheinlich ziemlich viel Ähnliches mitbekommen irgendwie.
Hat es denn bei dir auch schon früh angefangen mit Anime?
Nein.
Gucken?
Nein, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich bin, also ich mache das Anime-Ding ist für mich eigentlich auch mittlerweile primär beruflich irgendwie, ne? Also es gab mehr so in den Teenager-Jahren, sage ich jetzt mal. Ja, ja, genau. Also ich war jetzt nicht so der Riesenfußballer, aber das
war Sailor Moon dann.
Das haben tatsächlich Kollegen geguckt. Da war ich auch immer so ein bisschen überrascht, dass die das cool fanden. Das war halt das für Mädchen, ne? Aber naja, gut. Nee, ich Anime hatte ich erst relativ späten Zugang zugefunden, irgendwie mit 15, 16 oder sowas habe ich mich so ein bisschen dafür interessiert.
Das war aber schon immer sehr nischig, ne? Also man hatte schon auch selber immer das.
Es gab es ja früh, also ne, über die Zeiten, die wir jetzt reden, war das wirklich extrem nischig eigentlich und ist ja erst jetzt so krass im Mainstream angekommen. Ne? Ich meine, klar, wir sind irgendwie auch damit aufgewachsen, mehr oder weniger. Die Zeichentrickserien waren ja auch im Prinzip, selbst Biene Maya und so weiter ist ja irgendwo Anime. Mhm. Aber da hatten wir ja nicht diesen Begriff dafür früher und ich fand auch ganz viele Sachen nicht so gut irgendwie. Ich konnte das nicht richtig einordnen. Vielleicht lag das daran, dass wir in Deutschland öfters mal die französische Synchronvorlage hatten oder so, aber für mich waren das oft so diese komischen französischen Zeichentrickfilme. Ich weiß nicht, warum ich darauf gekommen bin, ehrlich gesagt.
Ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern, wenn ich an Zeichentrickfilme denke, die ich damals gut fand, was ich da tatsächlich gut fand.
Ach, echt nicht?
Nee, also weil ich habe auch. Also ich glaube, Biene Maya fand ich tatsächlich eher ein bisschen langweilig. Mhm. Ich fand dann eher was Abgedrehtes wie Samurai Pizza Cats oder so.
Ja,
oder die stimmt. Turtles irgendwie cooler.
Ja, ja. Ja, die Turtles waren natürlich der Knaller.
Die waren natürlich wirklich das Shit, ne?
Der fliegt hier durch das Blech weg. Frank Zander, würde ich auch mal gern kennenlernen. Der hat ja das damals
die
das
Titelmusik
ja, gesungen.
Ja, ja, klar.
Das ist super geil.
Leonardo kämpft nach Donatellos Plan.
Na logo.
Immer diese Zwischenrufe.
Auf die Schnelle, immer helle.
Und die Disney-Sachen fand ich aber auch gut. Also Darkwing Duck oder so ist ja auch so ähnlich, ne? 2-1 Risiko. Das fand ich auch immer richtig cool.
Ja, das stimmt. Wo du jetzt eben die Videokassetten angesprochen hast, da ist mir noch eingefallen, was ich viel konsumiert habe als Kind. Ich hatte. Da gab es ja oft diese Grabbeltisch-VHS irgendwie mit so Public-Domain-Cartoons, ne? Popeye und so die alten Fleischer-Cartoons aus den Fleischer-Studios, also die ganz alten Stinken, so aus den 30er Jahren und 40er Jahren und so. Und oder auch die
Felix oder The Cat oder so, Felix the Cat.
Ja, so, genau, sowas auch. Und dann gab es ja auch die alten Disney-Cartoons, so Donald und so weiter. Und diese ganz alten 30er-Jahre Superman-Cartoons und sowas, die fand ich tatsächlich, fällt mir gerade so ein. Die habe ich rauf und runter mir reingezogen.
Auch schon so als kleiner.
Ja, ja, als wirklich, als ganz, ganz kleiner.
Bist du denn auch in. Wo kommst du denn eigentlich her?
Aus Köln.
Aus Köln auch, ne?
Hört man nicht, ja, ne?
Nee, weil ich gerade einfach eine kleine Fätzchen anhätte.
Ja, aber ich
brauchst ja eine Wesen, ja.
Ja, ich hab's verstanden. Ich scheue mich gerade, da einzusteigen auf deinen Dialekt. Weil das wird dann peinlich, weil ich habe tatsächlich das Kölsche nie so richtig gelernt. Also wenn ich das mache, ist das ganz furchtbares Bayerisch, sage ich. Parodie-Kölsch.
Ja, wer Gott. Weiß, wie schlecht es ist.
Vielleicht ja, dann weiß ich das dann auch schon was.
Ach, ich komme von der Alm? Nee, ich komme aus Ehrenfeld. Aber die Familie kommt auch aus Köln? Bei dir?
Ja, also väterlicherseits ist es auf jeden Fall ziemlich Kölsch. Mütterlicherseits nicht, da ist da so Ecke Wuppertal, da so Fellbatter.
Ja, ja, oder weit Rheinland, der weiter Rheinland.
Ja, ja, auf jeden Fall, ja, genau. Also ich bin auch hier in Köln aufgewachsen, im Belgischen und bin da eigentlich nie draus gekommen seit.
Was haben denn deine Eltern gemacht? Oder was machen sie?
Ja, also mein Vater, der ist Autoschrauber, der hat da, die früheste Erinnerung, die ich habe, ist, dass der auf dem Schrottplatz von meinem Opa gearbeitet hat, also so wie Autos und so ein Gedöns. Ja, meine Mom hat sich dann irgendwie, die hatte zwar vor mir irgendwie noch studiert, Fotografie oder sowas, aber hat dann eigentlich dann nicht mehr so viel, dann, als ich dann da war. Und irgendwann dann natürlich auch meine Geschwister, hat die dann nicht mehr so viel gearbeitet, immer so zwischendurch, mal so Kleinigkeiten.
Ja.
Ja.
Dein Opa, der Schrottplatzmeister und dein Vater, der Kfz-Schrauber, warum hast du nicht selber auch dann angefangen, Winterreifen zu montieren?
Habe ich überhaupt kein Interesse dran. Ich habe auch bis heute keinen Führerschein.
Ach, tatsächlich nicht?
Nee, habe ich nicht.
Hast du ein Seepferdchen?
Oh ja, das als einziges Abzeichen habe ich tatsächlich auch ein Seepferdchen.
Das frage ich, weil ich gerade eben eine Insta-Story gemacht habe hier.
Geil.
Nach irgendwie so aller, hey, gleich kommt wieder ein Podcast-Gast. Wer es nicht, wer es ist, verrate ich noch nicht, aber er hat bestimmt ein Seepferdchen. Habe ich ja dann. Das war dann mein Tipp, weißt du?
Du hast richtig gelegen.
Ja, yes, super. Gut. Ich war auch sehr stolz damals auf mein Seepferdchen, weil dann hast du ja dieses Abzeichen wirklich bekommen. Ja. Das habe ich mir dann auch auf meine kleine Speedo-Badehose drauf flicken lassen.
War das bei dir nicht so traumatisch? Also ich weiß gar nicht, ob ich traumatisch sagen will, aber jetzt, wo du an Schwimmunterricht zurückdenkst, ich weiß nur, dass ich das unglaublich aufregend fand und ich hatte auch Schiss vor dem Schwimmlehrer und mir hat das irgendwie alles nicht so getaugt.
Wo warst du denn? Nee, ich war hier in Bickendorf. Im Schwimmbad war der nicht mehr hier mittlerweile. Ne?
Ne?
Aber das war jetzt bei mir, ich hatte ein bisschen Angst immer vorm Springen.
Ja.
Also je höher es ging.
Ja.
Aber in Bickendorf gab es ja auch nur 3 Meter.
Ja.
Weil, ja, ich hatte einfach Angst, ich zerplatze auf der Wasseroberfläche.
Echt, das hast du gedacht?
Oh, wie süß. Nee, aber sonst, ich hatte immer Bock auf Tauchen und Schwimmen, das fand ich immer eigentlich ganz cool. Unser Schwimmlehrer hatte immer so ich war wirklich im Schwimmunterricht und hab da viel, also jetzt nicht Bahnenschwimmen als Kind, sondern halt einfach viel Planschen.
Mhm.
Und das Highlight war immer am Ende der Stunde, hat er uns Kinder dann immer genommen und dann ins Becken geworfen.
Ja.
Das war dann nicht so hoch wie 3-Meter-Brett, aber genauso.
Ja, die gleiche Intensität dabei, ne?
Aber das war für dich dann eine Überwindung, oder was, das Seepferdchen zu machen und zu meistern?
Echt, so gut erinnere ich mich nicht mehr dran. Ich weiß nur noch, dass ich das irgendwie, dass ich da Angst hatte irgendwie. Weiß auch nicht warum. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Der wirkte streng. Ich glaube, der war wahrscheinlich gar nicht so schlimm oder sowas, ne? Aber irgendwie auf mich hat der
eigentlich so eine Bademeisterphobie gewirkt. Einfach hat so.
Wohl möglicherweise. Wer weiß. Ja.
Ja, wenn da so einer vor einem steht mit so behaarter Brust, behaarten Arm, behaarter Rücken, behaarter alles.
Nicht vom Beckenrand springen.
Das kenne ich ja von mir, ne? Also.
Ja gut, aber hoffentlich nicht mit 6 Jahren schon.
Wenn du wüsstest.
Ein Wolfjunge kommt schwimmen.
Ja, genau.
Nein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin, man kann jetzt auch anfangen zu schwurbeln und sagen, ich bin ja vom Sternzeichen Fische.
Ach, guck mal.
Ne? Aber irgendwie.
Hast du ja jetzt Geburtstag gehabt.
Ja.
Happy Birthday, nachträglich.
Dankeschön.
Gut, wenn es dann die Autos nicht gewesen sind, welche Faszination hattest du denn dann sehr früh, wo du dachtest, da will ich hin?
Die größte Faszination, die ich eigentlich tatsächlich, ist da, wo ich gelandet bin irgendwie, ne? Also mit der Sprecherei. Also mein Medium, es gab so 2 Sachen, die mich immer interessiert haben. Das waren einerseits Filme, Serien halt irgendwie. Das war von vorne an irgendwie bei mir drin. Und Hörspiele. Auch der Klassiker eigentlich, haben bestimmt schon viele erzählt, aber ja, ich habe schon ganz rauf und runter gehört, meine Eltern zu Tode genervt mit immer wieder den gleichen Scheiß.
Ja. Dschungelbuch war bei mir hoch im Kurs.
Ja?
Das Dschungelbuch. Ja. Also. Aber hat es denn bei dir früh Klick gemacht, dass das auch ein Beruf ist, dass man das machen kann?
Ja, das ging bei mir relativ schnell, weil irgendwann, als ich dann halbwegs lesen konnte, habe ich dann halt die Bookwoods aufgeschlagen. Und hab gesehen, guck mal, da sind Leute, 3 Fragezeichen, Justus, Jonas, Oliver, Rohrbeck.
Mhm.
Die Stimme habe ich da sowieso schon wiedererkannt in anderen Produktionen. Gesagt, das ist doch der Justus. Ne, oder sowas. Und dann irgendwann war mir klar, ach so, das sind ja Leute, die das machen. Das muss wohl irgendwie so eine Art Beruf sein. Es gab damals so
3 Fragezeichen zu sein.
Ja,
ich will ein Fragezeichen werden.
Aber überhaupt so Hörspiele machen und sowas. Und ich meine, den habe ich dann auch in der Bill Cosby Show zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das später war oder sowas, aber der hat ja in der Bill Cosby Show auch den Sohn gesprochen, ne? Und das habe ich auch direkt erkannt.
Tick, Tick und Track, einen von denen hat er auch gesprochen, ne?
Stimmt, das war aber das war immer noch in der Erstsynchro von DuckTales, ne? Später haben sie dann das ja alles mit die Tick, Trick und Track ausgetauscht gegen Rania Bonalana. Also, ja.
Guck mal, das wusste ich ja nicht. Interessant.
Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob so alle Folgen mit Rohrbeck, Stefan Krause und Santiago Ziesmer haben die, glaube ich, damals gemacht. Mhm. Und die haben aber, weiß nicht, ob die erst alle Folgen waren. Naja, jedenfalls, das war dann relativ schnell bei mir klar.
Das hast du dann auch von vorne bis hinten verfolgt. Also es gab bei dir jetzt, oder gab es da mal so ein, ich will es nicht Aussetzer nennen, aber so ein BWL-Semester irgendwie dann doch zwischendurch?
Nee, also das nicht. Ich habe dann mit, also klar, es gibt so Jahre, da denkt man nicht so viel über Berufe nach. Ne? Bei mir war es dann so, dass ich dann so im Teenager-Alter, wenn es dann so mit so 15, 16, wenn es dann so langsam in die Richtung geht, was will man denn so eigentlich machen, habe ich mich halt immer noch viel für den Kram interessiert. Und war mir dann irgendwie auch klar, dass ich da rein will. Ich habe dann auch müsste auch so 15, 16 gewesen sein, habe ich auch angefangen, selber so Fernsehgroß halt zu machen, ne? Mit Freunden im Internet und tatsächlich.
Schon mit der Technik damals?
Ja, also nicht mit Pro Tools und Taker-System und so weiter, aber ja klar, man hat sich irgendwie bei Thomann irgendwie die weiß ich nicht, was ist das, T-Bone SC450 oder keine Ahnung mehr, wie die heißen, und ein Behringer Mischpult und so weiter, habe ich mir dann irgendwie so alles zusammen und dann haben wir das cool. Ja, es ist übrigens echt auch krass, wie viele von diesen Leuten, die das damals mit mir angefangen haben, jetzt auch noch im Synchron, also jetzt tatsächlich im Synchron
wirklich aus deiner Clique da mehr oder weniger?
Ja, ja, im Prinzip schon, ja.
Ach, wie schön.
In Berlin und was weiß ich wo, in München sind es ja, also wir, gerade diese Anime-Branche, weil wir haben auch damals Anime synchronisiert, so fanmäßig, genau, halt einfach so zum Ausprobieren, weil wir Spaß dran hatten. Und,
weil die damals auch noch nicht synchronisiert waren?
Ja, teils. Also eigentlich war es damit, es gab diese Serie Dragon Ball Z halt, ne? Ich kannte die Dragon Ball Serie vorher schon, dann kam die Nachfolgeserie Dragon Ball Z. Und ich kannte das so ein bisschen halt dann schon irgendwie durch den Urlaub oder so in anderen Sprachen und habe dann mich interessiert, weil es hieß dann auch, es gibt eine Dragon Ball, wurde hier bei Splendid synchronisiert.
Ach,
ja, genau. Und dann hieß es aber irgendwie, habe ich dann im Internet oder so gelesen, Dragon Ball Z wird dann in Berlin, nicht mehr in Köln, mit neuen Stimmen, weil es damals irgendwie Beschwerden oder sonst was gab von irgendwelchen Leuten. Ja, und dann war das erstmal interessant für mich, weil war auch wieder meine Neugierde geweckt eigentlich, von wegen, wieso neue Stimmen denn jetzt und so weiter. Und dann fand ich das auch anfänglich überhaupt nicht gut.
Als Konsument.
Als Konsument gucken, einfach, ja, ja. Genau. Und dann habe ich dann mal irgendwie ganz nerdig sich da irgendwie in Internetforen drüber unterhalten. Und irgendwann hatten wir die Idee von wegen, ja, das können wir doch besser. Nicht, dass wir es besser konnten wir wirklich nicht.
Aber die Idee
hatte Aber die. Wir hatten die Idee, das wäre aber besser. Und dann haben wir auch sowas immer selber mal so probiert, wie man das denn machen könnte. Ja.
Und cool.
Irgendwie sind dann da erschreckend viele drin gelandet und beigeblieben.
Das ist ja auch heute noch. Du hast es jetzt liebevoll nerdig genannt,
es ist schon
nicht runtergesprochen, ne?
Ja.
Aber es gibt ja wirklich dieses Synchronforum, wo Leute sich einen Sport draus machen, zu erhören in irgendwelchen Trailern, welcher Sprecher, welche Sprecherin ist das jetzt wohl und das dann auch natürlich da kein Blatt vor den Mund nehmen zu bewerten, ob die Wahl gut gelaufen ist oder nicht oder oh Gott, das Studio macht das, das kann ja wieder was werden. Das finde ich irgendwie schön, dass es da, dass die Synchronbranche da doch so ein Diskussionsforum hat, wie das Größte da wahrscheinlich in dem
Moment, ne? Ich bin da auch selber, guck da selber gerne rein, das Forum. Und ich finde, das ist eigentlich cool, dass es das gibt, weil es ist halt total informativ, finde ich. Und weil man kann halt echt einen Überblick behalten, wie was passiert gerade in der Branche und so weiter. Und es ist ja nicht so, dass ich da der Einzige von den, in Anführungszeichen, Profis wäre, die sich darum tummeln, ne? Sondern da sind ja auch durchaus.
Ich gucke da auch oft rein. Ich finde es immer lustig. Ich gucke rein, wenn es ein neues Spiel gibt, wo ich mitspreche, was sie wohl glauben, wer ich bin. Ne? Weil dann, das ist bestimmt, weiß ich nicht, Franz Jevershagen oder so. Das ist leider Michael Borger. Da mal sehen, ob ich es rauskriege.
Ja.
Ich bin da gar nicht angemeldet. Ich habe mich mal versucht, dort anzumelden, aber es hat irgendwie nicht funktioniert.
Ach so.
Sonst hätte ich mal gesagt, nein, das ist nicht Franz. Das ist ja mich. Ich heiße auch Franz, aber es ist der falsche Franz.
Du heißt auch Franz?
Michael Franz Georg heiße ich.
Auch schön. Ach, jemand auch mit drei Namen dann.
Wie viel hast du denn?
Ja, auch drei.
Ach, hau rein.
Ja, ich heiße Daniel Hermann Werner Käse.
Oh, wow. So. Ist das der Opa Autoschrauber und so?
Genau, beide. Also Hermann der Autoschrauber und Werner der Apotheker-Nazi. Oh, sorry.
Wie war denn der Weg dann für dich zum Schauspiel? Oder fürs Mikrofon, wenn du schon so konkret dir dachtest, da will ich hin.
Ja.
Also ich meine, du hast ja gerade schon erzählt, dass du vor dem Mikrofon schon damals.
Ja, also natürlich ohne Anleitung. Das kannst du auch natürlich keinem zeigen.
Ja, aber das ist ja trotzdem auch eine Erfahrung, die du da schon gemacht hast.
Ja.
Eine Sicherheit, die du dir vielleicht fälschlicherweise
angelernt
hast. Ne?
Ja,
das
genau. Darf man
nicht unterschätzen.
Also ich meine, natürlich, da war nichts mit Technik und überhaupt nicht. Also ganz und gar schlimmes Stottern quasi. Also unerträglich eigentlich, was wir da früher gemacht haben. Dafür ist es schon ganz okay, was man mittlerweile so kann, glaube ich.
Hast du nochmal reingeguckt? Gibt es noch Aufnahmen von früher?
Ja, natürlich ist vieles irgendwie so im Nirvana verschwunden.
Habt ihr es auch hochgeladen in Foren und so, ja?
Ja, natürlich. Es gab damals noch nicht YouTube so, wie es das heute gibt, wofür ich dankbar bin, weil das wäre dann wirklich peinlich, das vergisst ja gar nicht. Aber ich glaube, es gibt bestimmt noch einige Kollegen, die noch den alten Kram rumfliegen haben, teils. Ich mach's einfach mal. Vielleicht, es gibt sogar irgendwo eine DVD, zwei DVDs, offizielle Dragon Ball Z DVDs.
Tatsächlich?
wo man unsere Fansynchro als Bonusmaterial beigelegt
hat.
Oh,
mega. Ja, guck mal, aber das ist doch schon fast, das ist doch wirklich eine nette, da kannst du dich ja schon fast mit rühmen. Das ist halt wunderbar.
Ja.
Das hat ja dann doch auch für Aufmerksamkeit auch gesorgt.
Naja, ich weiß gar nicht, wie es mehr, ich weiß wirklich nicht mehr, wie es dazu kam, aber irgendwie war das dann irgendwie so, ja, war das auf einmal Thema. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir die Fansynchro für die DVD. Warum nicht?
Ach so, das war nicht im Nachhinein, haben die gesagt, wir nehmen die, sondern es war fast Auftrag.
Ja. Cool. Also wenn man so will, Auftrag, ja, ja. Die haben wir dann richtig angehört. Haben uns dann das M&E und alles geschickt, Bildmaterial.
Mega.
Ja, total abgefahren. Das ist sowas, gibt es natürlich nicht mehr, ne? Aber überhaupt, das ist total crazy eigentlich. Ist mir auch ein bisschen peinlich, dass es das noch zu gibt, weil es noch stehen wir auch mit unseren Echtnamen drin und alles, ne? Aber naja, mein Gott, das ist halt
lange her. Da wird dir keiner einen Strick draus drehen und dich heute deswegen wegen irgendwas nicht mehr buchen.
Nee, ich will auch, also ganz, ich finde es auch cool, dass man damit offen umgehen kann mittlerweile. Ich glaube, am Anfang habe ich da noch ein bisschen mehr das alles unter den Teppich gekehrt. Nee, habe ich nie was mit zu tun
gehabt. Wie die Schallplatten damals.
Ja, genau. Nee, und ich glaube, was dann auch noch ein ganz großer Anreiz für mich war, so, da rein, vor allem in Synchron hat mich dann irgendwann sehr gereizt, also Hörspiele auch immer noch und so, ne, aber Synchron war schon oft ein großes, fettes Thema für mich. Das war, als ich dann Schülerpraktikant bei Splendid war.
Ach tatsächlich, das heißt, guck mal, was ich hier rausfinde.
Ja, mit 16 war ich da. Ich glaube, es war
16. Eigeninitiative gesagt, ich würde das gerne mal machen, ich bin interessiert.
Da gab es ja nur so Schülerpraktikum, wie es bei fast jedem gab, ne, eigentlich so. Und ja, dann wollte ich das einfach unbedingt machen. Und bin dann den armen Leuten da ordentlich auf den Senkel gegangen. Ich glaube, weil die haben natürlich auch nicht reagiert. Man kennt das ja an. Ich habe ja selber mittlerweile die Firma und man kriegt ständig Anfragen. Nicht, dass ich das ignoriere, aber manchmal fällt auch sowas runter halt, ne?
Ja, oder wenn man sich nicht so viel Mühe gegeben hat bei der Anfrage, dann finde ich auch, muss ich jetzt nicht unbedingt drauf anfangen.
Ja, oder so halt, ne? Will ich jetzt gar nicht werten. Auf jeden Fall habe ich dann, glaube ich, auch sogar über das Faxgerät genervt. Damals noch.
Ja,
cool. Und dann irgendwann hieß es dann, ja, komm halt vorbei. Mach.
Komm mal einfach vorbei. Das Faxgerät ist immer so laut, ruiniert die Aufnahmen. Jetzt komm lieber rum. Ja, warst du da ein paar Wochen oder wie? Schülerpraktikum?
Ja, was ist das? So 2-3 Wochen oder was? Nur 2 Wochen.
Auf welcher Schule warst du denn?
In Hohlweide tatsächlich.
Oh, das war
genau, in Gesamtschule Hohlweide. Ich fand, die haben mich damals gelockt, weil es da hieß, es gab keine Hausaufgaben.
Ja gut, du hast ja alle Handvoll zu tun mit Dragon Ball Z.
Ja, richtig. Ja gut, das war noch ein bisschen vorher, ne? Aber ja genau, Splendid hat gesagt, komm halt vorbei. Die haben aber auch direkt gesagt, ich glaube damals war das Vera, ich weiß nicht, ob Vera schon, ich hatte vor allem...
muss ja 20 Jahre her sein.
Ja, es ist ewig her. Silja und Saskia Gotthusen, ich weiß nicht mehr genau, die waren damals Aufnahmeleitung da. Ich glaube eine zumindest ist in Berlin mittlerweile da in der Dependance. Und die haben auch direkt gesagt, eigentlich gibt es hier nichts zu tun für dich. Ne? Was soll ich da jetzt auch machen als Schülerpraktikant? Aber das war mir egal. Ich wollte ja einfach nur dabei sein und zugucken.
Ja.
Oh, und dann habe ich bei Cosmo und Wanda, ich weiß nicht, ob du das noch...
Ja, klar.
Ne,
da durfte ich auch, gegen Ende habe ich dann auch kleine, kleine Quatschrollen gehabt.
Ja. Ich hatte noch irgendwie im Hinterkopf, dass du da auch irgendwie bei warst noch. Genau, da durfte ich dann dazu gucken, noch damals mit Kai Wolf, der hat da Regie geführt. Kai-Michael Wolf.
Das muss ja der Himmel gewesen sein für dich.
Ja, das war
total, genau das, was du...
Das war total der Knaller. Der erste Tag, wo ich da war, war direkt Katja Liebing da.
Waren dir die auch schon Begriffe damals, die Sprecher, weil du die tatsächlich von den Booklets her ein bisschen auswendig gelernt hattest?
Ja, ja, das war dann ungefähr schon zu der Zeit, als man das Internet schon durchstöbert hat nach, wer sind diese Leute, machen die?
Du hast ja das Forum mit aufgebaut.
Das Synchronforum habe ich nicht mit aufgebaut, aber...
Das unterstelle ich dir jetzt einfach.
Ich bin da schon sehr lange bei. So. Ja, und also Katja Liebing war da und ich saß dann da hinten und habe nur gedacht, boah, das ist doch die Bulma aus Dragon Ball halt irgendwie, ne, und fand das total cool, da einfach nur zuzugucken, hab's alles wie so ein Schwamm aufgesaugt. Hans Beyer kam dann da auch, der hat ja den Vater da gesprochen, Hannes Maurer, der den Timmy gemacht hat, der kam ja extra aus Berlin eingeflogen. Es war interessant, diese Leute kennenzulernen. Und erst nach, ich weiß gar nicht wie, also erst nach ein paar Tagen habe ich ja irgendwie richtig gecheckt, dass es da ja auch noch ein zweites Atelier gibt. Und da wurde gerade Gangs of New York synchronisiert, den Scorsese-Film, ne? Und da war Frank Schaff in der Regie und Gerrit Schmidt-Voss, der halt den DiCaprio spricht. Und dann bin ich darüber und habe dann da erstmal dazu geguckt und bin dann auch ehrlich gesagt da geblieben, weil das schon eine harte Hausnummer war. dann war da auch irgendwann, also ich bin aufgesaugt wie ein Schwamm. Ich fand das alle, jedes Wort, was die gesagt haben, fand ich so interessant. Und Frank Schaff ist auch nach wie vor ein Regisseur, den ich echt cool finde. Und einfach sich da von dem so die Sachen abzugucken, ich hatte ja gar keine Ahnung, aber da hat man halt so, ja, direkt gesehen, wie das funktioniert eigentlich.
Also es hat dir nicht die Illusion genommen, wie man vielleicht bei manchen Sachen sagen könnte. Ich habe mein Praktikum, mein Schülerpraktikum, wahrscheinlich haben wir es parallel gemacht, habe ich im Milowitsch-Theater gemacht,
aber
weil ich auch sehr früh am Schauspiel interessiert war. Ja. Ich hatte tatsächlich ein bisschen mehr zu tun, ich durfte auch, also ich musste immer die Bühne herrichten für das Stück, damit ne, am Anfang musste ja immer alles so stehen, die Tasse muss ja da stehen, das und das muss dahin. Und während des Stückes durfte ich dann auch für Soundeffekte machen, die dann hinter der Bühne passierten, irgendwie Scherben,
geil.
Milowitsch irgendwie. Ja. Der Willi war gerade 2-3 Wochen vor meinem Praktikum leider verstorben, aber der Peter war natürlich noch da. Ja. Ne? Und dann durfte ich dann irgendwie Soundeffekte machen, wenn er hinter die Bühne läuft und stolpert und versehentlich das Tablett mit dem Geschirr fallen lässt oder so. Das war schon sehr aufregend und mir hat es auch nicht, man hätte ja auch denken können, okay, das nimmt einem so ein bisschen die Illusion des Theaters irgendwie, das ist alles nur so gefaked, aber ich fand es auch im Gegenteil total spannend und hat die Technik da, wie du wahrscheinlich auch aufgesucht.
Total, alles. Man sagt ja, ich glaube, man sagt ja irgendwie, man, ich weiß, gibt es da nicht nur eine Floskel, so à la, lerne niemals deine Vorbilder kennen oder sowas. Mhm. Ne? Ich weiß, das kriegst du den genauen Wortlaut nicht zusammen gerade, aber
weil du nur enttäuscht werden könntest, ne?
Ja, genau, ja. Aber fand ich eigentlich, nö. Ich meine nicht, dass jetzt irgendwie das direkt alles meine Vorbilder war. Ich habe die da auch erst kennengelernt, da diese Leute damals.
Ja, aber der hätte ja nur einen, in den zwei Wochen nur einen riesen Arsch dabei sein sollen, der dir komplett die Lust hätte nehmen können an der ganzen Sache. Ne? Geh, hau mal ab, Kleiner hier, ich muss hier mal aufnehmen jetzt. Oder so.
Ja, ich meine, ich habe die jetzt auch nicht, ich war jetzt auch nicht penetrant nervig irgendwie. Das Zugucken hat mir im Prinzip auch schon gereicht halt, ne? Das ist ja auch eine Informationsflut, die ganzen neuen Begriffe, die man da kennenlernt, off und was weiß ich was, dann sitzt da noch ein Cutter und wusste ich damals halt tatsächlich, als ich da als Schülerpraktiker angefangen habe, überhaupt nicht, dass das da, also wie diese Aufteilung ist, ne, Cutter, Tonmeister, Regisseur, Sprecherin und so, ne, das überhaupt mal diese ganze Dynamik kennenzulernen, das war total interessant. Dann kam auch Frank Laubrecht, der den Daniel Day-Lewis da gesprochen hat, der spricht ja Kevin Costner, Al Pacino und so weiter. Ich hatte keine Ahnung, wer der Mann ist. Wirklich nicht. Also es war einfach nicht so mein alterstechnisch halt, ne? So die, für die ich mich so krass interessiert hatte, im jungen Alter ist das natürlich anders. Und dann bin ich irgendwie in der Pause irgendwie zu dem hin, hab mir eine Kippe geschnorrt und
Praktikum macht man so mit 14, 15, ne?
Ja, wie gesagt. Oh, ja. Hab mir eine Kippe von dem geschnorrt und hab gefragt, wen sprichst denn du eigentlich? Hat er halt aufgezählt, ne? Und dann steht man da auch mit großen Augen. Kevin Costner, Al Pacino, was weiß ich wen alles, ne? Hat ja wirklich alle, Pierce Brosnan und so. Die Bond-Stimme, das ist mir ja dann auch nachher erst aufgefallen, ne? Die wir immer noch so schön am Flughafen hier hören.
Mhm. Willkommen in Bonn.
Köln-Bonn. Geilste Idee überhaupt,
ja,
oder?
Das ist schon nice.
Das passt gut zu Köln. Das ist nur schade, dass es nur noch selten zu hören ist.
Ja, weil man nicht mehr fliegen darf.
Ah ja, stimmt. Wir sind ja noch in dieser Pandemie unterwegs.
Ja, richtig, ja. Genau. Komm, zeitloser Podcast. Also, dann war das Praktikum vorbei. Du musstest wieder zurück zu den Hausaufgaben.
Mhm.
Und hast dann aber irgendwann die Gesamtschule fertig gemacht oder aufgehört, wie auch immer.
Ja, doch. Ich hab keinen Abschluss, auf den man stolz sein kann, weil ich irgendwann echt keinen Bock mehr hatte. Ich war einfach schon damals ein echt fauler Lurch. Und ich meine, ich hätte wahrscheinlich auch Abitur machen können und sowas, hatte aber keine Lust. Und hab lieber mich mit anderen Blödsinn beschäftigt, zum Beispiel halt Fansynchronisation und was sonst was irgendwie. Es gab schon den Gedanken für mich, eine Schauspielschule zu besuchen, weil ich wusste, hab's ja dann bei den ganzen Praktika und so weiter auch kennengelernt, dass das in der Regel Schauspieler sind und dass das auch Sinn ergibt, dass das Schauspieler sind. Ne?
Mhm.
Aber da ich selber nie so den großen Anreiz, auf die Bühne zu gehen oder vor die Kamera zu gehen hatte, war das nicht so mein Hauptding. Ich wollte halt hinter das Mikrofon hauptsächlich.
Und da gab es ja zu der Zeit noch nicht so eine spezielle Ausbildung
für. Nö, ich meine, ich finde es auch gut, dass es da auch nach wie vor keine richtige Ausbildung für gibt. Weil ich finde, die Sachen, das kann man nicht richtig beigebracht kriegen, finde ich. Man kann mal in einer Schauspielschule so einen Workshop halt irgendwie, ne, sowas machen. Habe ich auch selber schon mittlerweile als Dozent mal gemacht. Aber letztlich lernen tut man es ja eigentlich erst, indem man es tut, wenn man da steht und die Erfahrung sammelt. Da muss man sich halt erstmal durch die Menge kämpfen und was weiß ich was. Also ich finde, dass man lernt es nicht so einfach.
Ja, man lernt den Beruf vielleicht nicht so. Ne? Also ich finde schon, dass man dass eine Sprecherziehung hier und da...
Ja, natürlich! Achso, entschuldige, das wollte ich gar nicht damit... Okay. Klar, das, ich wollte nur sagen, es gibt ja oft so lass dich zum Synchronsprecher ausbilden.
Ja, verstehe was.
Das davon halte ich nichts.
Ja, okay, ja, ja, genau. Und hier ist dein Diplom.
Genau, jetzt bin ich Diplom-Synchronsprecher. So ein Blödsinn, weißt du? Ja, ich habe mich dann auch tatsächlich einmal, das war natürlich schon ein bisschen später, dann an der Schauspielschule, an der Arturo, vorgestellt. Da gab es, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, die so ein Drei-Tages-Ding irgendwie, eine Aufnahmeprüfung. Und da habe ich halt auf ganzer Linie versagt und zu Recht. Wirklich. Ich erinnere mich zum Beispiel an Klaus Theofen, kennst du doch, glaube ich, auch, ne? Ja, ja. Und der war da der Dozent für Monolog, glaube ich. Und wir haben halt irgendwie so ein paar Zettel zur Auswahl gehabt, dass wir jetzt irgendwie auswendig lernen sollten und dann vortragen. Ich war dann der Erste, der dran war. Und habe das dann halt so vorgetragen, wie ich das für richtig gehalten habe. Und hat der Klaus gesagt, ja, war ganz, ganz okay. Kennst du den Namen der Rose? Ja, hab nur den Film gesehen, das Buch nicht gelesen. Ja, ja, hier die Ron Perlman-Rolle. Willst du das denn nicht mal so spielen? Und ich habe gesagt, ne.
Was?
So sehe ich den überhaupt nicht.
Nein, danke.
Ja, ich habe mich total als richtig absurd empfunden. Da habe ich gesagt, nee, das hat doch nichts damit zu tun. Also willst du nicht? Nö. Okay, dann setzen. Und dann kam der Nächste dran und dann hat das vorgetan und dann hat der Klaus auch wieder irgendwas. Mach's doch mal so und so. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, es ging um die Regieempfänglichkeit halt irgendwie. Und
um die Wandelbarkeit.
Genau. Und,
ja, ja.
Und ich bin einfach nur mal eine Linie gefahren, habe gesagt, das alles andere ist doch Blödsinn.
Ich habe damals für die Schauspielschule auch irgendwie, ich habe tatsächlich damals bei der Schauspielschule angerufen und gesagt, hört mal, ich bin bald bei euch hier zur Aufnahmeprüfung, was soll ich denn vorbereiten? Weil ich auch nicht wusste, was man überhaupt vorbereitet. Und dann hat einer der Dozenten dort, den hatte ich zufällig am Telefon erwischt, der hat gesagt, ja, mach doch hier und das wäre eine gute Rolle und das wäre doch eine Möglichkeit. Da habe ich gedacht, ja, dann, ich hatte tatsächlich nur Monologe und das wurde mir dann auch so ein bisschen zum Verhängnis, weil sie dann während der Aufnahmeprüfung sagten, also drohte zum Verhängnis werden, ich hatte es ja geschafft dann in die Schauspielschule, aber sagte dann, ja, aber hast du nicht noch irgendwie eine Szene, wo du ein bisschen was mehr spielst? Sag ich, nee, sorry, ich habe nur das vorbereitet, ne? Ja, okay, dann stell dir jetzt aber mal vor und dann kam das halt auch. Du bist jetzt in der Kneipe und den Monolog hältst jetzt deinen Freunden gegenüber und ich mach das mal und ich werf zwischendurch noch ein paar Sachen rein und dann habe ich das so halt getan, als wenn ich an der Kneipe wäre und gesagt, die Musik wird jetzt immer lauter und jetzt muss er, und dann muss ich halt lauter sprechen und jetzt unterbricht dich dauernd jemand und dann muss ich dann noch, nein, hör mir zu und jetzt musst du dringend auf die Toilette, du musst so doll scheißen, spielst, als wenn du, und jetzt läuft dir, du scheißt dir in die Hose, die Scheiße läuft dir bis zum Hals, wirklich, und am Ende saß ich so auf dem Stuhl, auf diesem Monolog und irgendwie versucht dramatisch noch darzustellen, aber es hat funktioniert, also ich hatte die Regieanweisung im Gesetz zu dir dann angenommen. Wie bist du denn dann, sorry, jetzt machen wir nochmal einen Sprung, wie bist du denn dann tatsächlich ans Arbeiten gekommen? Wenn du dann solche Sachen wie vielleicht eine, ich sag's mal ganz blöd, so eine Grundausbildung wie die Sprecherziehung oder auch ein Rhythmusgefühl, das hattest du dir dann zum Glück schon angeeignet in deinen privaten Synchron-Endeavoren, oder?
Nee, kann man jetzt auch nicht sagen. Also da kommt man, also privat kommt man nur zu einem gewissen Level und das ist nicht hoch, das Level. Mhm. Man braucht schon irgendwie Anleitung. Nee, ich habe, also in der Schauspielschule hat es da halt nicht geklappt, aber ich habe, ich durfte übrigens nächstes Jahr wiederkommen.
Ach ja, okay. Also
es war nur die zweitschlechteste Stufe.
Also eine DVD, der Name der Rose in die Hand gedrückt und gesagt, komm nächstes Jahr wieder. Und noch der Medikus oder so für falls.
Genau. Nee, ich habe dann einfach privat ein bisschen Sprech- und Schauspielunterricht genommen. Auch nicht viel, muss ich dazu sagen. Aber ich hatte da privat bei so einer, ich weiß gar nicht mehr, wie die Dame hieß, die war sehr nett, hat mir das echt schön so ein paar Basics beigebracht. Und du willst jetzt wissen wahrscheinlich, wie ich dann tatsächlich dazu gekommen bin, dass ich dafür auch Geld kriege, ne?
Genau, das ist jetzt meine große Frage.
Ja, letztlich halt so reingemogelt irgendwie in das Ganze. Mhm. Das Interesse.
Ja, jetzt spreche ich es nicht schlechter, als es ist. Also muss ja nicht sein, du hast ja sicherlich keinen mit dem Ellbogen weggestoßen.
Nee, das habe ich nicht. Nee, aber also schon irgendwie reingemogelt. Ich glaube, man hat sich dann halt hier und da vorgestellt. Ich habe auch mal bei Splendid irgendwie, glaube ich, mal eine CD reingeworfen, irgendwie, die es hoffentlich nicht mehr gibt. Man hat dann halt Kleinigkeiten gemacht. Also 2007, glaube ich, war es dann so, das Anime House, das ist ein Publisher für Anime halt, ne? Die haben damals nach Leuten gesucht, die Synchronzeugs für die machen.
Was heißt Synchronzeugs?
Ja, Synchronfassung eigentlich, okay. Ne? Genau. Die haben so einen speziellen Style gesucht, weil die hatten eine Produktion Saber Rider and the Star Sheriffs. Die war damals
Saber Rider. Mhm.
Sehr gut, genau. Und das hatte ja, ich weiß nicht, ob du daran noch erinnerst, voll die Sprüche-Synchro eigentlich.
Mhm. Und so Terrence Hill.
Ja, genau. Also Bud Spencer, ja. Genau, die Schiene eigentlich. Ne? Trammitz war ja auch einer von denen.
Ach, wirklich?
Ja. Und die haben halt da einfach nur Spaß gemacht und es ist überhaupt nicht ernst genommen. Was aber auch letztlich zum Erfolg geführt hat. Und Anime House hat das im Kasten bei sich im Portfolio und wollte, hat noch eine andere neue Serie auch von den gleichen Machern, diese aber auch in ähnlichen Stil synchronisiert haben wollten. Und das haben halt irgendwie so Freunde mitbekommen und haben sich dann dafür gemeldet und so bin ich dann auch irgendwie dazugerutscht und habe dann da quasi meine erste.
Also Freunde von dir waren da tatsächlich irgendwie dann im Projekt drin und
genau,
haben dich mit reingezogen.
Haben mich damit reingeholt. Cool. Genau, und da habe ich dann meine erste Hauptrolle da gesprochen. Bei Voltron hieß es. Ich war natürlich also auf einem nicht sonderlich professionellen Niveau, muss ich sagen. Weder von mir noch von den Arbeitsumständen und sonst was irgendwie. Aber es hat.
Ihr habt sicherlich eure gesamte Professionalität an den Tag gebracht, wie ihr dachtet, dass es gut ist. Weißt du, was ich meine?
Sorry, ja, genau.
Das ist schlecht gesagt, aber
ja.
Ne, ihr habt es ja nicht halbherzig gemacht mit Sicherheit.
Nein,
ja, wir rotzen das dahin. Ne?
Überhaupt nicht. Wir haben uns natürlich ein Bein ausgerissen, aber es ist auch eine Frage von Können einfach. Ne? Und das Können war nicht groß.
Das ist schön. Daniel Käser, ist eine Frage von Können, aber Können ist nicht groß.
Ja, man muss ja ehrlich sein. Nee, ja, genau. Und dann ging das halt so ein bisschen weiter. Dann habe ich da auch dann da dann auch andere Sachen als nur Sprechen übernommen, halt auch mal geschrieben, irgendwann mal so Regie-Kleinigkeiten übernommen. Und dann war das irgendwann zum Selbstläufer. Dann ist man bei anderen Studios, also mit dem, was man dann da gemacht hat, hat man sich dann woanders wieder beworben. Beim Gordon Reinders habe ich dann da gesprochen. Logo Bernd halt, ne, habe ich dann auch irgendwie und ja, und irgendwann auch mein großes Ziel damals, ich habe dann sogar auch für Splendid dann irgendwann mal sprechen dürfen. Das war aber tatsächlich eher so ein Zufallsding.
Also man hätte ja eigentlich denken können, gut, dann hättest du, ich hätte jetzt gedacht, dass du erzählst, ja. Da durfte ich mal bei Splendid, weil die kannten mich noch, aber im Gegenteil, du hast also tatsächlich dich erst irgendwo anders gefestigt und wirklich fleißig hochgearbeitet, in Anführungsstrichen, dass du dann jetzt selber sagst, dann durfte ich endlich auch bei Splendid.
Ja, also klar, ich meine, Splendid ist ja, glaube ich.
Dann ist ja doch nichts mit reinmogeln, guck mal.
Ja, also in die Branche an sich reingemogelt. Okay, okay. Ja, ja, genau. Nee, ja, und das war, da wusste ich, also was heißt, da wusste ich es, aber da war mir dann, da habe ich gedacht, so, ja, das war das, was ich schon vor vielen Jahren wollte eigentlich, ne? Und das war cool. Das ist ja im Prinzip auch der interessanteste Arbeitgeber hier eigentlich, so in der Ecke, ne?
Da hast du dich irgendwo angekommen gefühlt in dem Moment. Und hast du dann noch schon von dir selber gesagt oder schon früher, ja, ich bin jetzt auch, das ist jetzt mein Beruf, ich bin jetzt Sprecher, Synchronsprecher oder Synchronzeug, was hast du eben gesagt, Synchronzeugmacher?
Synchronheini finde ich immer schön. Medienkasper und Synchronheini.
War das die Sache, wir haben uns ja kennengelernt, ich glaube, da hattest du mich angeschrieben und du hattest mich ja gebucht, glaube ich. Das war irgendwo im Süden von Köln, bin ich da auch mit dem Motorrad noch hingefahren, in eigentlich ein Wohnhaus und im Keller haben
genau,
wir...
Genau, das war Anime House.
Devil
is a Part-Timer.
Genau, das war diese Sache, wo du dann halt gesprochen hast und du hast ja auch, glaube ich, die Hauptrolle gesprochen davon. Und
ja, aber Devil habe ich
Buch gemacht.
Nee, da habe ich nicht Buch gemacht. Also eigentlich streng genommen hat mein Kollege Timo da Buch und Regie gemacht. Mhm. Das war allerdings...
Also jetzt bei diesem konkreten Projekt.
Genau, bei diesem konkreten Projekt, wobei der halt auch vorher schon sehr hauptsächlich eigentlich so die Buchregie-Sachen gemacht hat. Zu dem Zeitpunkt ist er allerdings irgendwie umgezogen und war deswegen nicht mehr da. Und da bin ich viel eingesprungen für ihn und habe dann da deswegen nicht nur die Hauptrolle gesprochen, sondern halt auch öfter mal in der Regie und so weiter Sachen gemacht. Genau, und da haben wir uns kennengelernt, ja. Das war witzig. Stimmt, wenn du mit dem Moped bist du rübergekommen. Jetzt habe ich es wieder ganz genau vor Augen. Geil.
Ja, das war natürlich... Mit dem Moped in die Kabine. Kann ich die abstellen?
Hätte der Kabine auch nicht geschadet. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber ja, das war ja schon eher fragwürdig.
Ja, aber es war irgendwie charmant, weil ich hatte einerseits, ich hatte, glaube ich, da auch schon mal bei Splendid gesprochen oder bei Rain oder so und wusste, wie gute, in Anführungszeichen, große Studios aussehen.
Ja.
Aber das hat mir selber in dem Moment auch noch mehr Mut gemacht, bei mir im eigenen Wohnzimmer einen Molton-Vorhang an die Decke zu hängen und zu sagen, ich fange jetzt einfach an mit so einer kleinen eigenen Kabine.
Ja.
Wenn die das hier im Keller so hinbekommen, dann hänge ich mir auch ein paar Eierkartons an die Wand und sage Studio.
Ja, ja, richtig, genau. Ich meine, wir sind da auch, ehrlich gesagt, damals, ich denke, ich kann das sagen, auch ein bisschen mit einer anderen Erwartung hingegangen, als es dann hieß, irgendwie, wir bauen euch da ein Studio hin. Und da haben wir gedacht, geil. Ja. als wir dann den Keller da gesehen haben, war es dann halt nicht mehr ganz so geil. Aber naja, man hat halt so versucht, das Beste draus zu machen. Und ja, wie ich eben schon gesagt habe, man kann das alles schlecht reden und es war auch alles nicht so, wie es sein sollte irgendwie. Trotzdem war es, glaube ich, ein Sprungbrett für einige, wie gesagt, also es ist nicht, es sind schon aus diesem Dunstkreis mittlerweile einige schon ganz gut im Synchron vertreten.
Sprecher als auch
Sprecher, Regie, sonst ja. Was, ja, ja.
Irgendwann habe ich dich ja dann auch in der Regie gesehen bei den Games.
Ja.
Und da habe ich dann gedacht, ah ja klar, der hat ja auch damals schon mal diese Anime-Regie gemacht. Jetzt weiß ich, du hast es ja schon viel früher auch. Hast du dir das Know-how geholt, zumindest wie sowas aufgebaut wird?
Mhm.
Wie kam denn der Schritt dazu, dass du dann noch sagst, jetzt mache ich auch bei externen Projekten Regie?
Naja, also das war ja schon extern für mich im Prinzip.
Okay,
also
ja,
das,
klar.
Es war ja nicht mal, weil ich war da als Freiberufler, Selbstständiger halt irgendwie, ne, in der Sache. Nee, also das war eigentlich eher so die Nummer, dass es gab eine Serie, die habe ich mir so ein bisschen unter den Nagel gerissen, damals. Weil ich fand die irgendwie ganz süß, so weit, und hab irgendwie gedacht, irgendwie, ich will da auch mal ein bisschen mehr drin rumrühren.
Eine Anime-Serie oder eine Game-Serie? Eine
Anime-Serie tatsächlich. Wollte da ein bisschen mehr drin rumrühren und hab dann da halt mal zum ersten Mal so richtig im Alleingang die Feder übernommen. Timo hat dann trotzdem geschrieben, die Bücher, aber ich hab dann zum ersten Mal die komplette Regie für eine Serie übernommen. Und da war ich dann ziemlich schnell angefixt. Es hat auch einfach gut funktioniert. Und dann habe ich das halt immer mal wieder öfter gemacht. Und dann kam es halt irgendwie über Splendid, habe ich ja dann da eine Zeit lang relativ viel gesprochen. Und die Patricia Straßburger, die damals noch in der Aufnahmeleitung war, die kannte ich halt auch schon von meinen Synchronprojekten. Die hat bei mir ihre ersten großen Sachen gemacht zum Beispiel. Und die hat mich dann an Rain weiterempfohlen und dann habe ich da halt erstmal so ein bisschen was gesprochen und ich glaube es gar nicht mehr, war es der Idia oder Carsten, einer von beiden, kam dann halt irgendwann mal zu mir, hat gemeint, irgendwie, hey, du machst doch auch Regie und so weiter. Kannst du dir das nicht auch vorstellen, für uns zu machen, als so für Videospiele? Und dann habe ich ja gesagt.
Gut, okay. So schnell kann es gehen.
Ja, genau.
Lass uns mal ein bisschen konkreter über Synchron sprechen. Was ist für dich, glaubst du, die Faszination am Synchron? Also warum braucht man überhaupt Synchron? Ich sag jetzt mal, ich nehme jetzt einfach mal irgendeine Seite ein, ne?
Ja.
Nur for the sake of the argument irgendwie. Das funktioniert ja auch in skandinavischen Ländern prima, dass die Kinder das halt einfach zur Not mit Untertiteln oder so lernen. Dafür sprechen sie auch alle besser Englisch.
Ja.
Was ist der Reiz am Synchron für dich, der ja nun schon sehr früh davon begeistert war?
Ich weiß nicht, ich glaube einfach, dass es irgendwie so eine fast, also früher, mittlerweile ist es ja viel mehr in die Öffentlichkeit gerückt eigentlich, was ich auch teilweise gar nicht so geil finde. Aber ich weiß nicht, das war einfach so eine geheime Sache fast schon irgendwie, ne? Keiner kannte die
Secret
Leute.
Secret Synchron Society.
Ja, irgendwie schon. Keiner kennt diese Namen und sowas, außer man hat es irgendwie so, ist halt immer mal drüber gestolpert und das... Ich weiß nicht, was die Faszination davon ist. Also ich finde, es macht es wahnsinnig viel einfacher. Und auch, weil du jetzt vom skandinavischen Markt redest zum Beispiel, also klar, jeder spricht Englisch irgendwie, ne? Aber was ist denn jetzt mit, sei es nur so banal wie einen französischen Film? Klar, ich hatte auch in der Schule Französisch irgendwie, aber ich könnte mir niemals einen Film auf Französisch angucken und alles verstehen. Kann ich nicht. Könnte ich vielleicht, wenn ich mich da noch viel mehr intensiv reinarbeite und sowas, aber... Ich finde, das ist, also ich liebe halt einfach dieses Medium Film, wie auch immer, oder überhaupt so dieses Geschichten-Ding erzählen. Und die spannendsten Produktionen für mich kamen nie aus Deutschland. Muss nicht Amerika oder sowas sein, aber die fand, die deutschen Produktionen haben mich nie so gereizt wie die anderen Produktionen und dann sind die, mussten die halt synchronisiert sein, damit ich das verstehe.
Mhm, verstehe. Und
ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen der Reiz daran geblieben für mich, was die Faszination ausmacht. Es gibt es ja auch schon so ewig. Synchron wurde in Deutschland eingeführt, so nicht auch so als fast schon eine Art Propagandamittel von den Amerikanern ja quasi, ne? Weil die wollten ja auch den Deutschen beeinflussen damals, indem um die Kultur näher zu bringen, die amerikanische Kultur. Und da musste das halt irgendwie verständlich gemacht werden.
Und sie haben es teilweise ja auch, man muss auch sagen, sie haben es aber auch gemacht, um einfach Kohle zu sparen, weil sie damals noch die Versionenfilme hatten. Ne? Da haben sie tatsächlich Filme gedreht.
Genau.
Mit Schauspielern.
In mehreren Sprachen gleichzeitig.
Genau, in mehreren Sprachen gleichzeitig. Entweder derselbe Schauspieler oder jetzt spielt der andere die Hauptrolle.
Klar, ist natürlich auch eine Kostensache, aber irgendwie ist ja da auch eine Kunstform draus entstanden.
Genau, finde ich eigentlich schön, dass es jetzt nicht nur, dass es heutzutage wirklich auch sowas, um nochmal das Synchronforum anzusprechen, ja, so Liebhaber davon gibt oder auch Leute, die sagen, ich gucke mir lieber die Synchronfassung an, statt das Original. Das finde ich schon irgendwie klasse.
Finde ich auch cool. Es ist auch eine Faszination. Naja, ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach so, wenn eine Synchronisation gut gemacht ist, dann kann das wirklich geil sein, ne?
Ist es für dich auch eine Neuschaffung,
ja,
eine Synchronisation?
Für mich ist das funktioniert das als Adaption am besten. Das habe ich auch über die Jahre jetzt gemerkt, so seit ich das wirklich alles so von vorne bis hinten begleite, durch die eigene Firma zum Beispiel. Ich finde, Adaption ist ganz wichtig. Klar, ich bin jetzt halt auch in diesem Anime-Gebiet so ein bisschen verhaftet einfach, ne? Da ist die Adaption noch wichtiger, finde ich, weil da ein Kulturtransfer geschaffen werden muss. Allein
das ist ja immens bei Anime.
Ja, also ich finde zum Beispiel, also ich will jetzt nicht böse sein oder so, aber die allermeisten Anime-Synchros finde ich schrecklich, weil das Buch einfach schon nicht die Grundlage bietet. Weil es ist so schwer, ein Anime-Buch zu schreiben, finde ich. Du kannst nichts aus der Rohübersetzung so eins, also klar wird gemacht, aus der Rohübersetzung übernehmen, aber das so spricht keiner.
Ja.
Und,
also du meinst, es gibt das Original, das sei jetzt mal gut oder schlecht, wie auch immer,
genau,
kommt auf die Qualität des Anime an, dann wird es roh übersetzt und da kann es schon passieren, findest du bei der Rohübersetzung muss schon ein kontrolleller Schritt passieren? Oder?
Nö, bei der Rohübersetzung nicht unbedingt eigentlich, also ich meine klar, das ist auch,
als Guide für den
das ist im Prinzip schon als Guide irgendwie, klar, es ist auch cool, wenn da Sachen erklärt werden, die man jetzt kulturell überhaupt nicht rafft, das ist ja auch eine Art von Adaption, ja, irgendwie, aber im Synchronbuch selbst, finde ich, ist das am wichtigsten eigentlich. Und das hat, also wie ich da selber rangehe, ich gucke mir das dann eher an und denke mir, okay, was will die Rolle damit sagen? Und wie würde ich als die Rolle das sagen? Und das hat dann oft nicht mehr so, mit dem gleichen Wortlaut nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun, aber ist ja egal.
Du schreibst derzeit auch viele Synchronbücher.
Mhm.
Und wie sehr nimmst du dir die Freiheit, dem andere Wörter oder fast einen anderen Sinn natürlich?
Ja, anderen
Sinn ist
andere schwierig, Sinn, ne?
Nicht, also aber, die Story ändern kannst du jetzt nicht, wie man es damals vielleicht auch propagandamäßig getan hat, bei Filmen wie Casablanca oder so, um das nochmal anzusprechen. Aber wie viel Freiheit kannst du dir da nehmen in dem Moment?
Kommt natürlich auch ein bisschen auf den Kunden natürlich auch an. Ne? Mhm. Aber ich glaube, ich muss jetzt in diesem Anime-Sektor leider bleiben, weil das halt das ist. Ich glaube, da hat sich über die Jahre auch gezeigt, dass das, was wir da machen, nicht komplett scheiße ist, weil es ja auch so halbwegs ankommt. Und da weiß man im Prinzip schon, dass ich und die anderen da eine freiere Herangehensweise haben. Weil ich meine, dass ich das besser kann oder das alles unbedingt verändern will. Nee, sondern einfach nur, weil ich glaube, dass es dem Werk gut tut, mehr auf den Kern zu kommen, statt einfach nur die gleichen Worte oder sowas zu nehmen. Also ich möchte da auch nichts verfälschen eigentlich, sondern einfach nur dem näher rankommen. Und das, glaube ich, kann man besser, indem man textlich freier ist zu der Rohübersetzung. Weil halt oft die Japaner, die haben eine ganz andere Kultur. Ne? Ich meine, die sagen Sachen ganz anders, als wir es sagen würden. Und damit das einen ähnlichen Effekt hier hat, muss es halt erstmal transferiert werden, finde ich.
Ja. Ich erinnere mich an das Gespräch mit der Yoko, die hier saß, die dann halt auch manchmal sagte, dass sie im Studio tatsächlich ab und zu auch mal sagt, irgendwie ist das nicht ganz richtig, was hier übersetzt worden ist oder so. Ne? Sprechen wir doch mal ein bisschen über Köln Synchron. Wir haben es jetzt schon so ein bisschen angeteasert.
Ja.
Das ist ja eine unglaublich erfolgreiche Maschine, die ihr da zum Laufen gebracht habt. Und ich als Kölner finde es natürlich wunderschön, dass ihr die Flagge Köln da drauf gedruckt habt. Ihr hättet ja auch Lars und Daniel synchron nennen können. Genau. Ne? Aber ich finde es geil, dass ihr sagt, nein, wir machen jetzt in Köln, weil wir wollen es ja auch ein bisschen etablieren. Und klar, das habt ihr ja wirklich auch geschafft. Wie du gerade sagst, durch eure Qualität, durch eure wirklich hervorragenden Projekte, die ihr da schon umgesetzt habt. Also die Projekte, die ihr hervorragend umgesetzt habt. Dankeschön. Dass ihr mittlerweile Sprecher einfliegen könnt oder dass ihr Sprecher von überall her bestellen könnt.
Ja, bei dir klingt das jetzt nach einer wahnsinnig erfolgreichen Maschinerie. Also wir sind immer noch eine kleine Zwei-Mann-Firma. Ne? Also, das.
Aber dafür sind es doch wirklich tolle Sachen, die ihr umgesetzt habt.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch, echt da schöne Sachen und es macht auch Spaß und alles. Ich freue mich da auch sehr drüber, aber es ist schon noch auch eigentlich eine kleine Firma, muss man sagen. Was war die Frage?
Ich habe gar keine Frage gestellt. Ich fällt mir gerade auch ein. Ich habe gedacht, auf welche Antwort warte ich jetzt?
Der arme Kerl weiß ja gar nicht, was er sagen soll.
Wann habt ihr das gegründet? Es ist schon länger her.
2016?
Ne? Mhm.
Glaube ich.
Und als ihr 2016 die Firma gegründet habt, aus welcher Intention heraus habt ihr das getan?
Eigentlich ging es mir vor allem darum, den Standort Köln zu erweitern im Synchronbereich, weil hier gibt es einfach nichts so wirklich, außer Logo und G&G und, ja gut, das ist ja nicht mal Köln, aber in der Nähe und Splendid.
Aber das meine ich auch damit, dass ich da euch in Anführungsstrichen dankbar bin, dass ihr so einen Stempel hier nochmal reingesetzt habt, Köln Synchron, und das ist ja schon ein Name, den man irgendwie, egal ob ihr jetzt 2 oder 15 Leute seid, ein Name, den man kennt und der irgendwie diese Synchronstudios im Westen nochmal um ein weiteres erweitert hat.
Ja, ich meine, es ergibt total Sinn, warum nicht? Es ist eine Medienstadt, es gibt hier sehr viele Schauspieler, es gab hier schon auch, wie gesagt, andere Synchron-Heinis. Das Potenzial ist da. Ne? Und ich meine, die Branche ist nach wie vor überlaufen, gerade auch jetzt zu den Zeiten selbst ist immer noch wahnsinnig viel zu tun, jetzt vielleicht nicht im Kinobereich, aber im Streaming, also ich meine, Eskapismus boomt gerade, ne? Verständlicherweise, und so eine Stadt wie Berlin, wo es ja gefühlte 100.000 Studios mit 150 Ateliers drin gibt oder sowas, ist trotzdem noch voll. Mhm. Also warum nicht ein Stück vom Kuchen hierhin ziehen? Ergibt doch Sinn.
Und wolltest du auch durch Köln Synchron einfach noch ein bisschen mehr die Zügel in der Hand halten? Oder war das...
Haha. ja, also ich meine, ich finde das schon...
Da grinst der diabolisch.
Ja, ich finde das ehrlich gesagt schon auch spannend, sein eigener Chef zu sein. Ich war nie in einem Angestelltenverhältnis oder sowas. Es reizt mich auch nicht. Ich finde das gut, dass ich machen kann, was ich will.
Und dass du weißt, für wen du es machst?
Ja.
So bleibt die Motivation oben. Ich sehe es ähnlich wie du. Wenn ich plötzlich irgendwo angestellt wäre, würde ich nach dem zweiten Tag denken, warum gehe ich hier überhaupt ans Telefon? Das nützt mir doch gar nichts. Also.
Ja. Verständlich. Ja. Ja, oder? Ja, nee, ich weiß nicht, schwierig. Ja, das war, glaube ich, auch einfach schon auch ein bisschen Motivator für mich, dass ich das halt selber, ich kann es halt selbst bestimmen, halt alles. Natürlich nicht ganz komplett. Es gibt ja, der Kunden hat ja auch, soll ja auch mitreden dürfen, ist ja klar. Und selbst, ich bestimme ja auch nicht alles, auch als Regisseur nicht, sage ich, bin ich überhaupt niemand, der sich nichts, der da ganz autoritär und nach seiner Vorstellung nur. Oder
du das machst es jetzt wie in Der Name der Rose.
Ach, der arme Klaus, der hat das ja ganz gut gemeint.
Nein, ich war die Situation auf den Arm genommen, nicht den netten Klaus.
Also wenn ich jetzt von meiner Regisseursarbeit, was ja mein Hauptding eigentlich mittlerweile ist, dann mag ich es auch, mir was anbieten zu lassen, weil oft ist es ja, also es sollte in der Regel so sein, dass da der Schauspieler oder derjenige, der vor dem Mikrofon da steht, nicht umsonst da steht, sondern weil zum Beispiel die Aufnahmeleitung oder sonst wer oder ich oder irgendwer anders irgendwas in demjenigen gesehen hat, das die Rolle schon bedient.
Verstehe.
Und dann warum nicht dann auch sich ein bisschen nach dem Gefühl richten, was der Schauspieler oder wer auch immer da vom Mikrofon halt gerade hat. Das kann ja oftmals gar nicht so falsch sein. Klar kann es schon manchmal falsch sein oder wie auch immer, aber dann kannst du ja immer noch einlenken.
Bestimmt ein schwieriger Balanceakt, wenn man das Synchronbuch vielleicht teilweise mitgeschrieben hat und sich dann schon selber als Sprecher auch eine Melodie oder eine Tonalität im Kopf hat. Und dann kommt jemand, der natürlich gerne als Künstler da sein will. Ja. Und du, finde ich toll, dass du sagst, der soll nicht einfach nur kommen, sein Handwerk abliefern, sondern ich buche ihn als Typ und nicht nur, weil die Stimme genau auf das passt, was ich mir vorgestellt habe. Aber dann im Studio zu sagen, eigentlich nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber finde ich auch gut.
Ja, kommt drauf an. Ich meine, es gibt natürlich auch einen Fall, wo man sagt so, das ist ja leider so gar nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann gibt es in Sachsen natürlich schon nochmal irgendwie, kannst du mal so probieren und so. Aber ich finde, das geht alles so Hand in Hand. Und das letztlich ist es ja auch, es ist eine Teamarbeit. Ne? Alle Leute, die da sind, müssen irgendwie an einem Strang ziehen, damit das cool über die Bühne kommt. Und das geht halt auch nur so zusammen.
Ich finde immer ganz schön, du hattest das damals an... Damals, als wir uns, auch da hast du auch Regie gemacht, als ich Games gesprochen habe, irgendwie. Ja. Das war noch recht am Anfang, glaube ich, deiner Regiezeit, weil du sagtest dann irgendwie so: Es ist ja meistens so im Studio, ich mache den Take, ja, und du sagst dann, dann sagt der Cutter, ja, finde ich gut, und der Regisseur sagt, alles klar, nächstes Take war auch gut, ne? Ja. Und du hattest dann beim Talkback drücken irgendwie gesagt, prima, danke. Und nach dem dritten Mal sagst du dann irgendwie, nach dem dritten Take hast du gesagt, ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll, ich kann ja jetzt nicht immer nur Danke sagen. Und dann hast du irgendwie angefangen zu sagen, hübsch.
Und dann hast du immer, wenn irgendwelche Takes dir gefallen haben, hast du gesagt, das war hübsch, danke.
Ich dachte, oh, heute habe ich hier wieder hübsch gesprochen für den Käse.
Ja, ich weiß nicht, man muss es ja ein bisschen, ja, klar, irgendwann gibt es einem auch, gerade wenn wir jetzt von Games reden, da ist es ja, ja oft ja, so eine zack, 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 und manchmal sagt man ja auch gar nichts und nett, lächelt man nett durch die Scheibe und dann ist auch klar, dass es
ich gut will ja war. Auch nicht, der Sprecher braucht ja auch, oder die Sprecherin braucht ja nicht nach jedem Take irgendwie, das hast du super gemacht.
Ganz
muss
toll.
Muss ja nicht immer nur Lob bekommen. Ne? Irgendwie. Am Anfang, wenn man die Rolle findet, kann man natürlich sagen, das finde ich gut, so behalten wir das bei.
Aber genau.
Man muss ja nicht immer sagen, glorreich gesprochen.
Glorreich ist hübsch. Oh, das muss ich mir auch mal merken.
Wie sieht's denn aus bei Köln Synchron derzeit? Der Laden läuft gut, ob jetzt zwei Leute oder wie auch immer. Was steht an bei Köln Synchron derzeit?
Also man darf natürlich nie so genau darüber sprechen, was jetzt gerade aktuell passiert. Ne? Was ich glaube ich sagen kann, wir hatten jetzt einen sehr schönen Anime-Film, der echt Spaß gemacht hat. Das hat irgendwie uns, hat er uns einfach echt gut gelegen irgendwie. Jetzt nicht, dass ich sagen wollte, es ist mein absolutes Lieblingsding oder sowas, aber hat uns einfach irgendwie gut gelegen. Und da haben wir auch nochmal ein bisschen auf die Kacke gehauen, wie wir es auch immer ganz gerne
so tun. So in allen Prozessen meinst du, im Schreiben, im Besetzen,
genau,
in der Aufnahme, prima.
Genau, da sind auch echt ein paar spannende Leutchen dabei. Berlin und Köln. Ich mag es ja gerne zum Mischen. Mhm. Das habe ich auch so ein bisschen von Splendid damals übernommen, ne? Weil die ja als Kölner Studio ja auch immer nur einen gewissen Pool zur Verfügung hatten. Nicht, weil es hier nicht genug Schauspieler gibt, sondern einfach nur Leute, die das in der Regelmäßigkeit machen. Und du kannst ja nicht jedem das sofort immer unmittelbar beibringen, halt irgendwie. Manchmal muss man halt. Das weiß ich zum Beispiel. Junge Männer zum Beispiel. Ist ja ganz synchron Deutschland irgendwie immer noch Mangelware. Hier in Köln ist es auch eine wahnsinnige Mangelware.
Findest du, ja?
Ja, also ich meine jetzt, ich rede jetzt nicht von junge Männer, so wie wir das sind. Wir sind ja schon nicht mehr die ganz
so
jung.
Okay, du meinst wirklich Kids, ja? Okay. Also so eher so 12.
Nee, schon. Ich meine nicht 20 Kids, aber sowas ist damit. Also ich meine, würdest du dir jetzt noch einen 18-, 19-Jährigen sprechen
Schwierig,
wollen?
Ne? Ja.
Ich würde es nicht. Also ich glaube, würde mir das selber nicht abkaufen.
Ist ja auch die Frage erstmal, wie mache ich den 18-Jährigen? Muss der direkt irgendwie hochsprechen? Mit 18 hat er auch schon den Stimmbruch hinter sich, ja, irgendwie, ne? Aber ich weiß, was du meinst, ja.
Ja, ja.
Also einfach die Art, die man da mit sich bringt und
Tonfall. Ich finde zum Beispiel, eine Reife fängt irgendwann an mitzuschwingen. Es gibt, klar, es gibt immer Ausnahmen irgendwie, ne? Und Junggebliebene und was weiß ich was. Aber wenn ich auch besetze, dann möchte ich nicht kilometerweit vom Originalalter weg sein eigentlich.
Ja.
Weil ich finde das, ja, weiß ich nicht, irgendwie geht dann bei mir die Schere halt auch im Kopf auf dann.
Und jetzt Erwin Müller spricht den Kindergartenjungen.
Ja, ja, genau.
Tom.
Ja. Und deswegen hat Splendid ja auch schon immer mal wieder eingeflogen halt, ne? Vielleicht meine ich, das ist ja auch Kundenwunsch und sowas. Und deswegen waren das auch schon mal so Mischsynchros mit München, mit Leuten aus München, mit Leuten aus Berlin, mit Leuten aus Köln. Ich glaube auch Hamburger hatten die auch immer mal wieder dabei. Und irgendwie, ich will nicht sagen, dass ich das zum Konzept gemacht habe oder sowas, aber ich fand das einfach eine schöne Herangehensweise, wenn man sagt irgendwie, hey, lass uns doch erstmal lieber in dem Moment denken, wer passt denn einfach auf die Rolle und dann lass uns erstmal außen vor, wo derjenige wohnt.
Ja.
Oder wie bekannt derjenige ist, ist mir auch immer ziemlich Latte. Es gibt ja auch oft so Synchronfassungen, die so sehr auf Name-Dropping aus sind. Klar, kann mal ganz cool sein. Ich find's auch geil, mit Synchronlegenden mal was zu machen oder so. Aber so pures Name-Dropping finde ich auch wahnsinnig langweilig.
Ja, und so ist das Köln-Synchron, macht sich ja dann auch offener und stellt sich noch breiter auf, anstatt dass es jetzt wirklich nur, ach, Köln-Synchron, ja, die nehmen ja nur die Kölner. Ich meine, ich als Kölner würde mich natürlich freuen, in jedem, egal ob es bei Splendid, Köln-Synchron oder wer auch immer, immer dabei zu sein, weil ich denke, klar, denkt ein Teil von mir auch, warum muss denn jetzt der Berliner kommen, wenn ich doch hier
sitze und frei habe
heute, ne? Aber
ist ja auch so.
Ich verstehe schon, warum ihr das natürlich als Synchronfirma dann doch macht, denn das macht euch ja dann auch besser, wenn ihr die anderen Sprecher für euch auch, ja, für euch buchen könnt und dadurch in anderen Produktionen auch andere Publisher sehen, hey, die haben ja, die sind nicht nur da eingefercht in Köln, sondern...
Ja, ich würde mir auch wünschen, ehrlich gesagt, dass es noch mehr Konkurrenz für uns geben würde hier im Bereich, einfach damit halt für diejenigen, die dann da sitzen, vielleicht einen freien Tag haben, wenn ich einen Berliner aufnehme,
damit die nicht sauer sind auf Köln-Synchron.
Ja, nicht sauer, aber damit die halt auch trotzdem was zu tun ist halt, weil ich finde einfach, es muss beides gehen und es sollte beides gehen eigentlich. Das ist ja schon ein Problem hier, merkt man ja immer wieder, ne? Wenn man jetzt den Vergleich ranzieht. In den anderen Städten sind sie halt, außer du bist jetzt halt so ein krasses Synchrontier wie eine Corinna Dohrenkamp oder sowas, ne?
Corinna Dohrenkamp, das Synchrontier.
Ja, ist sie ja. Kaum einer hat die Routine wie jetzt irgendwie die Jungs da und Mädels, die da hauptsächlich in Berlin und München rumtouren. Ne? Und das erlebe ich halt auch immer wieder. Die laufen von
Studio zu Studio täglich, ja.
Und ja, genau.
Bei mir ist es eher so, ach, diese Woche bin ich morgen bei Splendid.
Genau.
Da war ich in diesem Jahr noch nicht.
Ja.
Und wir sind schon im März, April jetzt. Ne?
Ich kenne das. Und genau das ist das Ding. Und ich mag es auch total gerne, mir Leute ranzuziehen, weil wenn ich irgendwie stoße zufällig auf jemanden und finde den irgendwie spannend, dann hole ich den immer wieder und was weiß ich was. Aber es ist natürlich nicht so einfach, die Leute auf ein Level zu bringen, wenn man quasi der Einzige ist, der die dann immer holt. Ne? Hm.
Verstehe.
Ja, und deswegen würde ich mir das schon wünschen, dass es hier mehr Studio-Vielfalt gibt, mehr Auftraggeber, damit es gerade halt auch im Synchronbereich, Studios gibt es ja im Prinzip, gerade Düsseldorf und so weiter, ist ja auch viel Werbung und Köln passiert ja auch viel Imagefilm und was weiß ich für ein Gedöns, aber in diesem Synchronbereich wäre es doch geil, wenn es doch mehr gäbe.
Für mehr Vielfalt im Synchron.
Ja.
Wählen Sie jetzt Daniel Käser. Lieber Daniel, wir haben so viel gesprochen und wir sind komplett über der Zeit.
Oh scheiße, das schon.
Das ist überhaupt nicht so schlimm, weil ich freue mich, das ist ein Grund für mich, dich nochmal einzuladen bald.
Oh, gerne.
Vielen Dank, ihr macht das toll bei Köln Synchron, macht weiter Danke. So und auch für dich selber, hoffentlich hast du selber noch genug Zeit als Sprecher, auch hier und da vor dem Mikrofon zu stehen, wenn du so viel Regie machen musst.
Ich würde gerne mehr, aber ich freue mich immer, ich freue mich über alles.
Prima. Lieben Dank dir, mach's gut, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.